das lag jetzt nicht an mir. Dass ich hier stehe, ist keine Selbstverständlichkeit, denn es hat Gott auf wunderbare Weise so gegeben. Tatsächlich wurde ich vor 2 Tagen ins Krankenhaus eingeliefert mit dem Notarzt. Ich bin nach dem Frühstück, habe ich einen Kreislaufzusammenbruch gehabt. Ich weiß nicht warum. Es gibt eine Vermutung, aber ich weiß nicht warum. Jedenfalls saß ich völlig bewusstlos hinterm Tisch oder am Tisch und war vielleicht für 30 Minuten, für 15 Minuten völlig bewusstlos und ich weiß nicht, was da vorging während der Zeit. Und ich kam ins Krankenhaus und da haben sie mir einige Infusionen gegeben und alles untersucht und nichts Wesentliches gefunden und mir ging es sofort wieder besser und am Nachmittag konnte ich schon entlassen werden. Aber glücklicherweise war meine Ulla da, neben mir, wo ich da saß, hatte ich einen Blutdruck von 60 zu 30. Und ich weiß nicht, was gekommen wäre, wenn ich niemanden gehabt hätte, der Hilfe holt. Gott weiß es. Aber es erinnert uns wieder daran, wie sehr wir ihn brauchen. Jemals hat Gott entschieden, noch nicht, das geht noch weiter mit dir. Und nachdem ich so wieder her... Ja, und dafür möchte ich Gott die Ehre geben. Er ist so gut und wir danken Gott auch für, schon vorher für jeden Tag, den wir zusammen haben dürfen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ja, das möchte ich Gott zur Ehre sagen. Er hat das getan und ich bin nur Mitspieler gewesen dabei. Kennt ihr Menschen, die ihr als Vorbild seht, die euch im Glauben eine Stütze sind oder gewesen sind? Also ich erinnere mich daran, in meinem jungen Glaubensleben habe ich immer wieder in verschiedenen Situationen an meinen geistlichen Vater gedacht, bei dem ich, nachdem ich zum Glauben gekommen war, meine ersten geistlichen Wachstumsschritte gelernt habe. Er war für mich ein Vorbild. Und so oft habe ich daran gedacht, wie würde der Omar, vielleicht gibt es einen oder anderen, der noch kennt, Omar Stahl, ein Missionar aus Amerika. Wie würde der jetzt handeln? Und sein Vorbild hat mich immer wieder motiviert. Er war ein stabiler, glaubensvoller Mann. Ein charakterfester Mann. Und das habe ich immer wieder vor Augen gehabt. Biblische Personen können uns ein Vorbild sein. Ich lese einmal aus dem Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 17. Da schreibt Paulus, folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Paulus war ein Vorbild, das wusste er. Aber andere sollten auch ein Vorbild sein. Und seht auf die, die so leben wie wir. Was für einer bist du? Bist du einer, der sagt, ja, ich will dann mal auf andere sehen? Oder bist du selber ein Vorbild? Oder möchtest du wenigstens ein Vorbild sein? Es ist so, hier steckt so viel drin. Vorbild sein ist Gottes Ziel. Wir sollen reifen dazu. Und wenn du spürst, ich bin überhaupt kein Vorbild, so wie ich lebe, dann hast du eine gute Aussicht, dass du wachsen kannst dahin, in diese Richtung. Was liegt am 4. Advent näher als ein Vorbild, sich mal aus der Bibel vorzunehmen? Was liegt näher als Maria, mal anzuschauen? Maria wird in freikirchlichen Kreisen oft ein bisschen unterbelichtet, gewissermaßen wie ein Pendel rechts und links immer gegensätzlich ausschlägt. Wir pendeln zur anderen Seite und sagen oftmals, brauchen wir nicht. Lasst uns mal Maria anschauen. Wer war Maria? Ich mache einen kleinen Lebensabriss mal von ihr und dann wollen wir im zweiten Teil uns noch mal ein bisschen näher damit spiegeln. Hebräisch heißt sie ja Miriam, kennen von Mose, Moses Schwester war Miriam. Und sie war ein einfaches Mädchen Es wird nichts bei Maria von einer Abstammung gesagt. Die Abstammungsläufe waren immer sehr wichtig, von Josef wird es gesagt, aber nicht von Maria. Sie ist in Nazareth oder hat in Nazareth gelebt. Sie war eine, nicht nur eine junge Frau, sie war eine Jungfrau. Jungfrau heißt, sie hat noch mit keinem Mann geschlafen. Sie war verlobt mit einem Zimmermann namens Josef. Das hieß, sie war ihm fest versprochen. Sie haben sich beide das Versprechen gegeben, aber er hat sie noch nicht heimgeholt. Heimgeholt hieß, dann gab es die Hochzeit, dann hat er sie wirklich dann zur Frau genommen mit der Heimholung. Das war eine deutliche, klare Ansage, das ist jetzt meine Frau. So, sie war noch nicht heimgeholt, sie war noch Jungfrau. Maria weiß es noch nicht und hat auch noch keine Ahnung, was Gott mit ihr vorhat. Aber Gott hat diese junge Frau auf dem Schirm und will mit diesem einfachen jungen Mädchen etwas anfangen. Es ist nicht die Tochter eines hohen Priesters, die Gott erwählt hat, oder eines Pharisäers oder eines von den 70 Oberen aus dem Sanhedrin, sondern einen einfachen Menschen. Maria, eine fromme, ehrliche, rechtschaffende junge Frau. Die erwählt sich Gott. Gott liebt die Einfachen. Und wenn du glaubst, ich bin zu klein, mich kann Gott nicht gebrauchen, vergiss es. Gott kann dich gebrauchen, Gott kann jeden von uns gebrauchen, auch wenn wir sehr klein sind. Maria bekommt eine hohe Berufung. Ach so, jetzt habe ich ja hier so ein schönes Gerät. Ist das schon? Ja, das haben wir schon, ja. Das lassen wir erstmal eine Zeit lang stehen. So. Maria bekommt eine hohe Berufung. Die lese ich jetzt aus Lukas Kapitel 1, ab Vers 26. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war mit einem Manne mit dem Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, was für ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Jeder Jude wusste, dass dem David ein Nachkomme versprochen war, der das Reich Gottes einführen würde, der den Messias hervorbringen würde. Und das hört Maria hier, das wird ihr jetzt zugesagt. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Das heißt, ich habe mit keinem Mann geschlafen. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter. Nein, das lasse ich jetzt weg. Das reicht bis dahin, was Maria jetzt betrifft. Sie ist schwanger vom Heiligen Geist. Oder wird schwanger werden vom Heiligen Geist. Sie wird ein besonderes Kind zur Welt bringen. Sie soll den Sohn des Höchsten gebären. Er wird ein König sein. Er wird ein ewiges Reich haben. Er wird der verheißene Sohn Davids sein. Könnt ihr ahnen, wie Maria das erschlagen haben muss, dass plötzlich zu hören, erstmal ein Kind kriegen, auf eine wundersame Weise vom Heiligen Geist gezeugt und dann all diese Zusagen in Maria und an Maria sollen all diese Zusagen Gottes erfüllt werden. In Jesaja 7 heißt es doch von dem zukünftigen Messias: Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Gott ist mit uns. Und sie soll diese Jungfrau jetzt sein, diese einfache Maria. Und Marias Reaktion: Erst einmal, wie soll das zugehen? Ich kann doch gar kein Kind haben. Das ist eine Art Unschuldsbeteuerung. Ich habe wirklich mit niemandem geschlafen. Und dann sagt der Engel: Nein, das wird vom Heiligen Geist geschehen. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Das musst du erst mal glauben können. Oder einfach sagen: Wenn du das sagst, dann wird es wohl so sein. Und Maria sagt dann schließlich: Siehe, ich bin des Herrn Magd. Ohne Diskussionen, wenn das so sein soll, ich bin des Herrn Magd. Und das wurde auch nicht einfacher. Ich weiß nicht, wie Marias Gefühle waren. Erschrocken oder erfreut? Vielleicht beides. Aber ich denke, die Freude überwiegt. Und dann jubelt die Maria laut. Lukas 1, Vers 46 bis 49. Lass mich aufschlagen. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Ach, das ist ein Jubel, der ausbricht. Und sie kann Gott loben und tut es. Und es ist ihr sofort das Erste, Gott darüber zu loben. Aber es gab auch Lasten, die Maria zu tragen hatte aufgrund dieses Auftrages. Es ist nicht nur eitel Freude alles gewesen. Es ist wahrscheinlich immer so, wenn du Gott dienen möchtest, dann hast du auch plötzlich Lasten, Gegner, Schwierigkeiten, muss vielleicht Spotthohn ertragen, vielleicht Verlust hinnehmen und sollst noch nicht mal drüber klagen, möglichst jedenfalls. Maria hat folgendes Problem, aber ein ganz dickes. Wie soll sie jetzt Josef erklären, dass sie schwanger ist? Sie muss es ja erklären. Und sie soll dem Josef sagen: Ja, das ist vom Heiligen Geist. Und das soll Josef dann glauben. Und der Josef erfährt, dass sie schwanger ist und glaubt eben wirklich, das ist von irgendeinem Mann. Und er will Maria verlassen. Er will anständigerweise sie nicht vor Gericht bringen, dann hätte ihr schlimmstenfalls die Steinigung gedroht. Er will sich einfach still von ihr wieder trennen, ohne großes Aufsehen davon zu machen. So fair war Josef immerhin auch. Aber welch eine Last muss das für Maria gewesen sein. Um Gottes Willen zerbricht jetzt der Traum meines Lebens. Sie war doch verlobt, sie waren doch verliebt, sie haben sich aufeinander eingestellt. Und um Gottes Willen muss ich jetzt das aufgeben. Das war sicher sehr schwer für sie. Aber Josef erfährt, dass ein Engel zu ihm spricht und sagt: Das ist wirklich vom Heiligen Geist, nimm Maria zu dir. Und so geschieht es dann auch. Josef nahm sie sich zur Frau und er blieb enthaltsam bis zur Geburt. Er nahm sie zur Frau, sie zogen zusammen, aber Josef hat sich gescheut, da irgendwie zu weit zu gehen. Dieses heilige Kind, vom Heiligen Geist gezeugt, da wusste er, da darf ich nicht dazwischen gehen. Und Josef war übrigens auch ein Mann, den man da loben kann über seine Standhaftigkeit. Wenn man jung verheiratet ist, dann hat man gewöhnlich als Mann einen ganz großen Wunsch. Aber es heißt hier in der Bibel in Matthäus 1, in Vers 24 und 25, als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie der Engel des Herrn befohlen hatte. Und er nahm seine Frau zu sich und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar und gab ihm den Namen Jesus. Diese Charakterfestigkeit von Josef kann uns auch ein Vorbild sein. Kaiser Augustus erließ einen Befehl, wie wir alle wissen, Maria muss hochschwanger inzwischen auf die Reise gehen, sagen wir mal im 9. Monat wird es gewesen sein. Eine beschwerliche Reise. Natürlich hat sie Sorge getragen um ihr Kind und um die Geburt. Und stellt euch vor, eine schwangere, hochschwangere Frau muss jetzt zwangsläufig auf eine Reise gehen, weiß nicht wohin, weiß nicht, ob sie eine Unterkunft findet. Und gewöhnlich vermehren sich die Menschen und in Israel sollten alle, die deren Vorfahren in Bethlehem geboren werden, alle dort registriert werden. Das waren ja inzwischen so viele geworden. Und Maria muss zwangsläufig diesen Weg gehen und glaubt mir, das war in der Situation ein Leid tragen um dieser Person Jesu willen. Und Gott lässt es zu. Und dann haben sie in Bethlehem keine Aufnahme gefunden. Die Geburtsklinik war ein Stall. Eine wirkliche Hebamme wird vielleicht auch nicht da gewesen sein. Jedenfalls auf erbärmliche Weise, in allerniedrigster Weise wird Jesus geboren. Er machte sich so klein, wie man kaum sich kleiner machen kann. Und bei der Kindsdarbringung sagt der Prophet Simeon, ich habe ja noch eine Darbringung, nachdem das Kind dann geboren wurde, nach einiger Zeit, Lukas 2, Verse 34 und 35, und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Also dein Sohn wird Menschen haben, die gegen ihn sind. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit viele Herzen, Gedanken offenbar werden. Na, wer hört das schon gerne als Weissagung? Durch deine Seele wird ein Schwert dringen, wie immer das auch ausgesehen haben könnte für Maria. Dann leidet Maria ganz bestimmt aufs Allerfürchterlichste unter dem Kreuz. Ihr geliebter Sohn, der Sohn Gottes, hängt am Kreuz. Es ist soweit gekommen und das hätte sie sich nicht vorstellen können. Er hängt am Kreuz, er war geschlagen, gegeißelt, Dornenkronen aufgesetzt, er blutet, leidet unter Schmerzen und hängt am Kreuz. Was muss eine Mutter da gelitten haben? Das ist unvorstellbar für uns. Sie war bei der Beerdigung dabei. Ihr Sohn, der Sohn Gottes, der Retter der Welt, wird beerdigt. Ihre Hoffnung wird beerdigt. Vielleicht auch ihr Vertrauen. Ich weiß es nicht ganz genau. Welche Schmerzen einer Mutter muss sie so aushalten? Und weil sie so gelitten hat, wird sie manchmal übererhöht. Dass Maria so groß ist, dass Maria voll der Gnaden sei. Sie war eine Begnadete, aber die Bibel sagt nicht voll der Gnaden. Dass Maria immer Jungfrau geblieben sei, das ist überhöht, denn die Bibel sagt, sie hat danach weitere Kinder bekommen, Brüder, als Söhne und Töchter. Maria sei gen Himmel gefahren. Jesus sagt, nur einer fährt in den Himmel, nämlich der, der vom Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Maria sei die Mutter Gottes. Wir müssen deutlich sagen, sie war die Mutter Jesu. Gott, mit dem wir immer, wenn wir das Wort sprechen, Gott den Vater meinen, hat keine Mutter. Maria sei die Mittlerin zwischen Gott und den Menschen. das ist eine Überhöhung. Menschliche macht Überhöhung, denn die Bibel sagt, wir haben einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, das ist Jesus Christus. Maria sei Miterlöserin, weil sie unter dem Kreuz gestanden habe. Aber die Bibel sagt, die Erlösung haben wir durch Jesus Christus und sein Blut. Da darf man keinen Prozent von abzwicken, ein anderer hätte miterlöst. Zu Maria dürfe man beten. Man dürfe sie verehren. So. Die Bibel sagt, einmal sagt, zitiert Jesus, dass du sollst anbeten, Gott den Herrn und ihm allein dienen. Wir müssen klar sehen, Maria war ein Mensch, sie war gestorben, sie war begraben, sie wird wieder auferstehen. Ich will Maria nicht kleiner machen durch das, was ich gesagt habe. Ich will nur manche Irrtümer korrigieren. Maria ist und bleibt Gottes auserwählte junge Frau. Wir müssen ihr klar sehen, ja. Dennoch, sie ist eine junge, eine erwählte Frau, ein Vorbild für uns, kann sie in mancherlei Hinsicht sein. Und das wollen wir jetzt einmal näher anschauen. Und wir wollen uns damit irgendwie daran messen lassen. Sie war eine reine junge Frau. Wie alt mag sie gewesen sein? Wird nicht gesagt. Ich sag mal vielleicht rund 20 Jahre. Wenn man heute eine junge Frau mit 20 Jahren suchen würde, da wäre die Auswahl rar. Wie gottlos ist diese Welt geworden? Wie haben wir uns angepasst? Wie hat sich unsere Jugend angepasst? Gott segnet die Gehorsamen. Sie war an dem Punkt ein Vorbild und Gott konnte sie gebrauchen. Gott konnte sie erwählen. Maria hat ihre schwere Berufung von Gott angenommen. Wenn man sowas zugesagt bekommt, das Kind wird problematisch sein, wisst ihr, was man heute macht? Ja, man lässt es wegmachen. Man hat die Option mit pränatale, wie heißt der Fachausdruck? Diagnostik, ja. Und dann kommt die Frage vom Arzt, ja, wollen Sie es austragen oder nicht? Maria hat vor der Geburt gewusst, das wird Probleme machen, das Kind. Aber selbstverständlich hat sie es ausgetragen. Na, warum geht es nicht? Dann, sie war ein Vorbild in der Demut. Nachdem das alles gesagt wurde, sagt sie nur einfach, ich bin des Herrn Magd. Nicht, da habe ich jetzt eine tolle Figur. Nein, ich bin des Herrn Magd, ganz einfach, ganz bescheiden. Gott liebt die Bescheidenen. Dem Demütigen gibt Gott Gnade. Er widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt Gott Gnade. Demütige dich lieber gleich vor Gott und vor Menschen. Dann kann Gott dich erhöhen. Wenn du versuchst, stark zu sein, dich anstrengst, was zu sein, manchmal machen das diejenigen, die einfach normal immer unten waren, dann wollen sie endlich was sein und dann ist es aus. Dann überheben sie sich und Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Dann, sie hat ein hörendes Herz. Lukas 2, Vers 19. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Sie hat ein hörendes Herz. Sie hört hin. Sie hört auf die Botschaft Gottes. Wenn wir als Christen im Glauben wachsen wollen, dann brauchen wir ein Hinhören auf Gottes Stimme. Und Gottes Stimme kommt normalerweise nicht zu uns durch einen Engel oder so vom Himmel oder ich habe den Eindruck in meinem Herzen. Normalerweise kommt sie durch das Lesen der Bibel. Da spricht Gott, weil die ist vom Heiligen Geist inspiriert worden und der Heilige Geist wirkt mit. Und wenn wir die Bibel lesen, dann spüren wir mal, das ist Wahrheit. Das spricht mich an. Maria hat ein hörendes Herz. Dann heißt es, sie bewegte das Gehörte in ihrem Herzen. Sie denkt darüber nach. Wir lesen manchmal vielleicht die Bibel, haben es kaum verstanden, klappen zu und Frühstück und Arbeit und weg. Oder wie auch immer, oder abends zu müde. Maria dachte darüber nach. Wie ist das, wenn man sowas im Herzen bewegt? Man muss sich das mal vorstellen, wie geht das? Im Magen bewegt sich manchmal was, da geht das hin und her, bis es verdaut ist. Und das ist ein bisschen ähnlich auch im Geistlichen. Wir lesen Gottes Wort. Was heißt denn das? Eigentlich verstehe ich das nicht ganz. Wie meint Gott das? Ach so, vielleicht so. Oh Herr, das spricht mich an, wenn das so ist. Mich hat heute Morgen ein Wort aus der Losung angesprochen. Da habe ich gedacht, das ist aber ein Wort. Dann haben wir darüber nachgedacht, haben es bewegt in unserem Herzen. Und ich weiß jetzt noch, wo es steht, 2. Korinther 13, Vers 11. Von dem eines Sinnes sein, das ist die Richtung, ich habe den ganzen Vers jetzt nicht präsent, aber das ist hängen geblieben. Das Bewegen im Herzen, das können wir von Maria lernen, das ist ganz wichtig, sonst haben wir es nämlich nicht. Wir vergessen das, wenn wir es nicht bewegen. Und das nächste, sie war eine Lobpreissängerin. Wir haben vorhin diesen Lobpreis gehört. Jeder Christ kann und darf und sollte Gott lobpreisen. Wenn man nicht gerade tief traurig ist, da verstehe ich, dass man dann auch mal klagen mag oder weinen mag. Das lasse ich mal raus. Aber wir sind ja nicht am Weinen. Jeder Christ kann und darf Gott lobpreisen, auch zu Hause. Nicht nur hier einmal in der Woche. In deinem Gebet darfst du es tun. Du kannst es mit Worten tun. Du kannst es mit Liedern tun. Mit gelernten Liedern. Oder mit eigenen Liedern. Denn die lernen kannst du zu Hause vielleicht schon nicht mehr im Text auswendig. Aber mit eigenen Liedern. Herr, ich preise dich, ich preise dich. Ich tanze vor dir. Oder wie auch immer. Oder ich lobe dich, mein Gott. Ich lobe dich, ich liebe dich, oh Herr. Wie auch immer ihr das möchtet. Gott hört das. Gott sieht das Herz an. Und er möchte, dass du ein Lobpreiser bist. Er freut sich über den Lobpreis. Mach's wie Maria. Sei eine Lobpreiserin. Und dann bewundere ich Marias kindlichen Glauben. Da bin ich falsch gewesen. Sie war eine Beterin. Ja, eine Bibeltreue kommt jetzt erst. So. Sie tat auch das, was in der Bibel steht, Lukas 2, Vers 22 und 23. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen. Wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn, alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Sie tat genau, was im Gesetz geschrieben steht. Sie brachte ihren Erstgeborenen Gott dar, hat ihm geheiligt, dem Herrn geheiligt und damit gesagt, Gott, dies ist dein Besitz, nicht meiner. Sehr wichtig. Eltern müssen ihre Kinder sowieso einmal abgeben und loslassen. Herr, es ist dein Besitz. Ich bin nur vorübergehender Erzieher. Sie war bibeltreu, sie hatte einen kindlichen Glauben, sie glaubte der Engelsbotschaft oder auch bei der Hochzeit zu Kana. Da sagte sie einmal ganz vertrauensvoll, da fehlte ja der Wein und der Jesus wird euch helfen. Alles, was er euch sagt, das tut. Sie wusste das, sie glaubte das. Sie hat einen so tollen Glauben an die Hilfe und Kraft Jesu, ihres Sohnes in der Situation. Wer wagt denn von uns sowas zu sagen? Der wird jetzt helfen. Oh, und du weißt nicht, ob es geschieht. Wenn es nicht geschieht, dann bist du blamiert. Maria hat diesen kindlichen Glauben und sie war auch eine Beterin. Kommt nicht mehr? Eigentlich sollte es noch kommen. Sie war eine Beterin, als nach der Kreuzigung und Auferstehung die Gemeinde Jesu warten sollte, bis der Heilige Geist ausgeschüttet wird, lesen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 14. Diese alle waren stets beieinander, einmütig im Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu. Sie war dabei. Wo gebetet wird, war sie dabei. Also da steht noch etwas weiter in dem einmütig im Gebet samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Da steht es übrigens auch nochmal, seinen Brüdern. Damit sind leibliche Brüder gemeint, sonst wären es ja die Apostel genannt worden. So, ich möchte schließen und sagen, Maria ist uns wirklich, wenn wir es richtig sehen, ein Vorbild. Wir können viel von ihr lernen. Machen wir es wie Maria und bewegen alle Worte in unserem Herzen, auch diese Worte, vielleicht dieser Predigt. Denkt einfach weiter zu Hause drüber nach. Und schau auch überhaupt auf Vorbilder, die dir im Glauben ein Vorbild sind. Und eifere ihnen nach. Und sei du auch ein Vorbild, von dem andere lernen können. Oder strebe danach, dass du in aller Demut zu einem Vorbild der Demut wirst. Aber der Klarheit, der Ehrlichkeit, der Wahrheit und des Glaubens. Und dann wird dein Leben einen Wert haben, großen Wert haben, weil andere dir nachfolgen. Amen.